Ich möchte heute gerne predigen anhand Jesaja 49, die ersten 6 Versen. Ich sage bewusst anhand, weil ich werde diesen Text verwenden, um das Neue Testament anzuschauen. Ich werde also nicht nur über Jesaja 49 sprechen, aber ein Vers vor allem daraus werde ich betonen. Jesaja 49. Jesaja ist ein Prophet. Und ca. 700 Jahre bevor Christus überhaupt geboren worden ist, hat er schon prophezeit. Er hat mehr gesagt, dass wer kommen wird, der Messias, der Versprochene. Und auch hier sagt er etwas über Jesus Christus. Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und dann kommt es. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht. Du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel wurde aber nicht gesammelt. Und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Amen. Wird Weihnachten Weihnachten sein dieses Jahr? Wird Weihnachten Weihnachten sein? Was sind deine Gedanken überhaupt bei Weihnachten? Und dann vor allem in so einer Situation mit Corona, Maßnahmen, Einschränkungen. Wir können sowieso schon verschiedene Gefühle und Erwartungen haben bei Weihnachten. Manche freuen sich immer auf dieses große Fest, das es gibt. Für manche ist es ein riesen Stress. Verschiedene Erwartungen. Und dann gibt es noch Corona. Ich weiß von den holländischen Nachrichten, dass es jetzt schon in Familien Streit geben kann. Der eine wünscht sich, die ganze Gegend sowieso einzuladen und der andere hat schon Angst, nur mit seinem Partner es zu feiern, möchte sowieso mit Maske feiern. Verschiedene Erwartungen. Was tut man, was tut man nicht? Das Fest hat noch nicht einmal angefangen und es gibt schon Streit. Wird Weihnachten Weihnachten sein? Vielleicht nicht. Das kann sein. Aber das meist Typische für Weihnachten: Das kann keine Maßnahme, keine Infektion, keine Maske zurückhalten, nicht wegnehmen. Du und ich können noch immer das machen, was am meist wichtigsten ist. Oder eigentlich mitmachen. Etwas, was wir wissen. Etwas, was wir vielleicht nicht immer checken. Eben weil es im Moment nicht so ist, wie es anders ist. Weil es Sorgen gibt, weil es Unsicherheit gibt. Es ist etwas, was von vielen Leuten, viele bekannte Leute gesungen worden ist. Von Bob Dylan, Celine Dion, Frank Sinatra, Elvis Presley, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Helene Fischer, Luciano Pavarotti, Enya und so weiter und so weiter. Ob sie es meinen, ist nicht meine Sache. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Ich sage es bewusst aber noch nicht. Lasst uns anschauen, was so typisch ist für Weihnachten. Und ich tue das anhand ein paar Stellen im Neuen Testament. Erstmal mit Lukas. Lukas 2, ab Vers 8 bis 14. Jesus ist geboren worden. Und in dem Moment, also ab Vers 8, waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, Ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn auch euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Okay, jeder hätte aufhören können. Er hat schon die gute Nachricht geteilt. Das, was wir wissen sollten, hat er erzählt. Ist das aber genug? Er hat gesagt, okay, ihr habt jetzt die Botschaft, ich gehe davon, für die schönen Abend noch. Nein, was passiert? Vers 12, oh sorry, 13. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Diese Nachricht von Gott, dass sein Sohn gekommen ist, das freut die Engel so sehr und ist so eine Riesenfreude für die Erde, dass sie die himmlischen Herrscher anfangen zu loben, zu preisen. Sie können nicht anders. Was wir in Jesaja 49 gelesen haben, passiert in diesem Moment. Nämlich Vers 3, wo Gott spricht über Jesus, du bist mein Knecht, du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Und die Engel fangen an, Gott zu verherrlichen. Und dann, was passiert in diesem Moment? Der eine Hirte sagt zu den anderen, zu Ruben, keine Ahnung, boah, hast du schon so mal sowas gesehen? Ich nicht. Krass, oder? Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Diese Botschaft hat so eine große Wirkung und sie haben natürlich auch eine Aufgabe bekommen, dass sie eilends auf dem Weg gingen. Wir lesen weiter auf Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machen sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, die verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Hirten, nicht geliebt oder nicht bei jedem, Arbeiter, normale Menschen, grobe Männer, die fangen an zu loben. Das, was die Engel angefangen haben, machen sie weiter. Und wieder wird erfüllt, das, was Jesaja schon vorhergesagt hat. Du bist mein Knecht, du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Aber dort hört es nicht auf. Ab Vers 25 in Lukas 2. Die Eltern von Jesus, Josef und Maria gehen in den Tempel nach 40 Tagen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Das ist übrigens etwas, was zusammengeht. Der Heilige Geist wirkt Gottesfurcht. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, also Gott führt ihn. Und als er die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, er lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du für allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielem Herzen die Gedanken offenbart werden. Es geht weiter. nicht nur die Hirten loben. Alte Menschen, die sich auskennen mit Gottes Wort, die Gottesfurcht haben. Und dieser Mann lobt den Herrn. Auch er ist Anteil davon, dass Gott sich in Jesus Christus verherrlicht, wie wir in Jesaja gelesen haben. Und noch eine alte Person kommt dazu, Hannah, ab Vers 36. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht von Tempeln, sondern diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Tag und Nacht, Fasten und Beten, unglaublich. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. So, das ist schon etwas, oder? Lobpreis fängt an, die Engel verherrlichen, Proben, Hirten werden hinzugefügt, alte Menschen machen mit. Also ein schönen Party, kann man sagen, im Land Israel. Für den Juden. Oder? Nein. Es geht über Grenzen, Nationen und irgendwie über Zeiten hinaus. Ich möchte kurz zum Alten Testament gehen. Nach circa 1300 Jahre bevor Christus gekommen ist. Das Volk Israel ist von Ägypten befreit worden, ist unterwegs. Und König Balak streitet, möchte streiten gegen Israel. Und er nimmt sich einen Weissager, Bileam. Er sollte weissagen gegen Israel, aber er schafft es nicht. Er wird von Gott geleitet und er segnet Israel. Ich glaube 4-mal. Und was sagt er in 4. Mose 24? Diesen Bileam, der schlecht reden soll, aber gut reden tut. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Aha, jemand mit einem Zepter, jemand, der herrschen wird. Und ein Stern, der hervortritt als Zeichen. Und ja, teilweise ist diese Prophezeiung schon erfüllt in König David, als er die Moabiter und Edomiter niedergeschlagen hat. Aber das ist noch nicht alles. Es ist auch ein Hinweis auf Jesus. Von wem bekommt Jesus nämlich noch mehr Lob und Ehre? Leute von weit weg, Leute vom Osten. Wir lesen es in Matthäus 2. Die Weisen vom Osten oder aus dem Morgenland. Die ersten 2 Verse. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Wieso? Was suchen sie? Was möchten sie tun? Sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Ganz bewusst, sie suchen einen König. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wow, sie checken es. Sie checken dieses Zeichen. Und sie checken es nicht nur, sie gehorchen auch. Sie gehen auf dem Weg, diesen ganz langen Weg, um Jesus anzubeten. Den Nachwuchs von Jakob, von Juda, der mit dem Zepter im Hand, der dort klein liegt, tun sie anbeten. Also, was ist typisch für Weihnachten? Lob und Anbetung. Bei der Geburt von Jesus wird Gott anbetet, als Gott selber auf Erde kommt. Klein, nackt, verletzlich. Dann gibt es einen Grund zu loben. Das himmlische Heerschar fängt an. Hirten machen weiter. Alte Menschen machen mit. Leute von über die Grenze kommen, um Gott zu anbeten. Nicht Israeliten. und alles wird zusammengefügt in eine bunte Mischung von Halleluja. Und das ist eine Einladung für Weihnachten. Egal welche Umstände. Egal ob es Corona gibt oder nicht. Um mitzumachen. Hören auf den Ruf. Kommt, lasst uns anbeten. Was all diesen großen Stars gesungen haben. Ob sie es meinen oder nicht. Aber kommt, lasst uns anbeten. Tust du das? Machst du mit? In deinem Herzen? Singst du dort? Die Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Machst du wie Simeon? In deinem Herzen? Jesus sozusagen auf deinem Hände nehmen und Gott loben wegen sein Kind. Legst du wie die Weisen deine Würde ab, fällst du nieder und betest du an. Wir Heiden, Jesaja 49, Vers 6, dürfen mitmachen. Wir sehen das Licht Gottes und wir dürfen sozusagen daran beitragen, dass Gott uns verwendet, dass er sich selber verherrlicht. Okay, Anbetung. Nicht so verwunderlich, oder? Weihnachten, nicht so spannend, nicht so neu vielleicht. Egal, ob es Maßnahmen gibt. Anbetung. Aber warum? Welche Gründe haben wir, Jesus anzubeten? Vielleicht sagst du, Klaas, du hast schon genug erwähnt bis jetzt. Vielleicht kennst du tausende Gründe in deinem Herzen. Wenn das der Fall ist, erzähle Leute darüber. Vielleicht mit Weihnachten, wenn doch ein, zwei, drei Leute vielleicht da sind. Heute möchte ich aber gerne die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus veranschaulichen anhand zwei Sachen, die vor kurzem oder noch immer die Welt beschäftigen. Dass Maradona, der Fußballspieler, gestorben ist und Corona. Zwei Sachen, die die Welt beschäftigen. Gibt es hier Fußballfans? Heinz. Ah, super. Ein junger Mann ist auch Fußballfan. Schön. Dachte ich schon. Ich warte, bis deine Hand kommt. Okay, super. Ich bin es nicht wirklich. Aber wenn ich Maradona sehe und sehe, wie er gespielt hat, so diesen 10-Minuten-Videos mit all diesen besten Momenten, ja, dann bin ich auch ein Fan. Super, was er geschafft hat. Warum sind so viele Leute Fan von ihm? Warum tun Leute ihm anbeten und sagen, er ist ein Fußballgott? Verschiedene Sachen. Seine Herkunft. Sein Talent. Das, was er geschafft hat. Und das gemeinsam. Aus der Herkunft. Wir lieben es, wenn ein Mensch vom Ghetto zu Superstar wird. Wenn einer vom Boden wächst und sich Ruhm sammelt und Fußballgott wird. Wir lieben solche Geschichten. Von klein nach groß. Wir sehnen uns danach. Vielleicht American Dream. Wie ist es bei Jesus? Manche meinen auch, ja, Bethlehem, klein, aber er wird großen Lehrer. Fangt es in Bethlehem an? Nein. Es fängt in Philipper 2, ja, nicht in Philipper 2, erzählt, wo es anfängt. Wo Jesus war, bevor er in der Krippe kam. Ich lese es ab Vers 5. Dort schreibt Paulus über Jesus, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er war in der Gestalt Gottes, er hat die Gestalt Gottes gehabt, er war gleich wie Gott, dem Vater. Dort war er anwesend, aber das hat er nicht festgehalten, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Also wenn wir das kleine Kind in der Krippe sehen, dann hat er eine Bewegung gemacht von hier nach da. Maradona ist gewachsen von hier vielleicht bis da. Aber die Bewegung von Jesus ist so. Er hat von sich selbst, von seiner Gestalt Abstand genommen. Und warum? Um Knecht zu werden. Sklave. Diener. Also, warum sendet Gott dem Vater. Warum geht den Sohn? Warum macht den Heiligen Geist ohne menschlichen Eingriff Maria schwanger? Vor dem Hintergrund von Corona kann es vielleicht extra klar werden. Der dreieinige Gott trifft nämlich Maßnahmen. Nicht nur unsere Regierung. Nein, Gott trifft Maßnahmen, um eine verlorene und gebrochene und sündige Welt zu retten. Das erste ist Social Distancing. 1 Meter Abstand. Es sieht jetzt so anders aus wie vor einem Jahr. Aufpassen. Umarmungen, nein. Hände geben, aufpassen. Viel findet heute online statt. Es ist nicht einfach. Für eine schwerer als andere, aber immerhin. Es sind Einschränkungen. Wir lieben es nicht. Es ist nicht schön. Obwohl es einen Zweck hat. Zwischen Gott und uns gibt es auch einen Abstand. Vom Geburt ab. Sozusagen einen natürlichen Abstand. Manche spüren es, manche nicht. Jedes Kind, das auf der Erde kommt, hat Abstand zu Gott. Gott, der heilig ist. Und wenn wir Gottes Gebote nicht halten, nicht einmal das Doppeltgebot, Gott lieb zu haben an erster Stelle und unsere Nächsten wie wir uns selber, dann entfernen wir uns von Gott. Im Alten Testament, dass die Leute eine Hautkrankheit gehabt haben, haben sie schreien müssen, unrein, unrein. Und jeder von uns, ich auch, mit meinem Leben, wie ich mich verhalte, was ich manchmal sage, bin ich unrein. Für Gott, es gibt einen Abstand. Was kann ich machen? Was können wir tun? Nichts. Die Bibel ist knallhart. Ehrlich, du schaffst es nicht. Du kannst es nicht. Gottes Maßnahme ist aber, dass er kommt. In Jesus Christus. Wir müssen nicht überbrücken, er überbrückt. Er kommt in die Welt. Und er kommt so nahe, dass er näher kommt als 1 Meter. Er bleibt nicht auf Abstand. Es war Jesus, der die Leute, die unrein waren, angefasst hat. Und er fasst auch uns an. Er umarmt uns in seiner Liebe. Gott sucht sogar das meist infizierte Teil von unserem Körper. Unserem Herz. Und mit seinem Heiligen Geist möchte er dort wohnen. Manchmal denke ich, Gott, geht's dir noch? Dass du sowas tust, dass du so tief gehst, dass du so auf uns bezogen bist. Unglaublich. Also warum hat Jesus diesen Sprung gemacht nach unten? Um die Abstand zwischen Gott und uns zu überbrücken. Das zweite ist, Corona bringt das Leben durcheinander. Es ist nicht mehr so, wie es war. Reisen geht nicht mehr einfach. Wir können nicht mehr alles machen. Veranstaltungen finden nicht mehr statt. Und es gibt Forscher, die sagen, wahrscheinlich geht eine Generation verloren. Weil sie jetzt nicht so in die Schule gehen können, sich nicht entwickeln können. Und wir müssen gestehen, es ist schwer. Es ist nicht einfach. Und zur gleichen Zeit gibt es ein größeres Problem. Wenn wir mit uns selbst nur unsere Pläne, unsere Veranstaltungen beschäftigt sind. Gottes Maßnahme ist, uns von uns selbst und unsere Pläne zu befreien. Er will uns Licht geben. Matthäus 16, dort spricht Jesus, als er nicht mehr ein kleines Kind ist. Ein erwachsener Mann, der ganz genau weiß, wie es ist, Gott zu dienen. Er spricht zu seinen Jüngern, nicht etwas Süßes. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugnete er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dann kommt es, der, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist der Paradox bei Jesus. Verlierst du dein Leben mit Jesus, du wirst es gewinnen. Also als Nachfolger von Jesus geht es nicht um dich. Es geht nicht um deine Pläne im Leben. Es geht nicht um unsere Wünsche, Veranstaltungen und so weiter. Nein, es geht um Gott. Sein Reich, wie er das baut. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ja, dann werden wir unserem Leben verlieren. Wir werden es auch bekommen und dann nur für 80 Jahre. Für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal online gesehen habt, vielleicht so eine Predigt von Francis Chan aus Amerika. Und der nimmt ein Riesenseil auf dem Podium. Riesenseil, vielleicht mehr als 10 Meter. Und so ein Teil davon ist rot. Und dann sagt er, das rote Teil ist dein Leben hier auf Erde. Und schau, was du bekommst in die Ewigkeit. Schau nicht nur auf hier. Schau auf die Ewigkeit mit Gott. Gottes Maßnahme ist, uns von uns selbst zu befreien. Und gerade in schwierigen Zeiten, das hat die Vergangenheit auch immer gezeigt, hat die Kirche eine Aufgabe, zu zeigen, wie herrlich es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Die Gesellschaft zu dienen. Zu lieben. Zu zeigen, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Gott ist gekommen, Jesus von oben nach unten. Eine Maßnahme Gottes, um uns zu befreien von uns selber. Und noch ein dritten Punkt ist Krankheit und Tod. Wir werden wirklich viel damit konfrontiert. Für 2 Tage habe ich gelesen, ich glaube, sorry, dass ich noch einmal so viel über holländische Nachrichten spreche, aber 10.000 Tote, glaube ich, wegen Corona in Holland. Das ist eine Riesenzahl. Menschen haben Angst. Wird es mich betreffen? Oder bekomme ich die Folgen eventuell von was Corona machen kann? Das ist so nicht schön. Es ist die Realität. Aber auch dafür hat Gott eine Maßnahme. Sterben tun wir alle. Viele sagen zu mir, Klaas, du hast dein Leben noch vor dich. Blödsinn, vielleicht bin ich morgen tot. Letzte Woche habe ich vernommen, dass mein Nachbar, den habe ich schon 2 Monate nicht gesehen, bis ein anderer Nachbarin mir erzählt, dass er gestorben ist. Auf einmal, 53. Ich habe schon oft gedacht, wieso schaut meine Nachbarin so traurig aus? Sie hat von sich selber ein bisschen einen traurigen Blick, aber ich habe noch trauriger aufgeschaut. Einem auf anderen Tag sozusagen. Herzprobleme, weg. Wir haben unserem Leben nicht im Griff. Und eines Tages stehst du vor Gott, persönlich. Und dann wirst du getestet, negativ oder positiv, mit Jesus oder ohne Jesus. Das Weihnachtskind ist kein Weihnachtskind geblieben. Weihnachten war notwendig, weil Ostern notwendig war. Weihnachten ist schön, weil Ostern schön ist. Das gekreuzigte Kind von Bethlehem ist nicht klein geblieben, gekreuzigt, ist gestorben, auferstanden. Er lebt. Der Nachwuchs von Jakob und Juda ist auferstanden und er hat das Zepter von Gerechtigkeit in seinem Hand. Und er wird die Menschheit richten. Und wenn du mit ihm gelebt hast, gibt es kein Problem. Er wird dich bei dem Vater bekennen. Bekennst du Jesus nicht, auch nicht bei den Menschen, wird er dich nicht bekennen, hat er selber gesagt. Bekennst du ihn? Bekennt er dich beim Vater, dann wirst du nicht sterben, nicht den zweiten Tod. Du wirst ewig leben. Jesus ist gekommen, von oben nach unten, Gottes Maßnahme, um uns Sicherheit zu geben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor Krankheiten, auch nicht für den Tod. Warum Gott loben? Warum Gott loben gerade in diese Zeiten? Wegen seiner Herkunft und was er geschafft hat. Er hat diese Bewegung gemacht. Um den Abstand zwischen Gott und uns zu überbrücken. Zweitens, um uns von uns selbst zu befreien und unsere Pläne. Seine Pläne sind eh besser und größer. Und drittens, um uns zu befreien von den Angst vor Krankheit und Tod und mit ihm ewig zu leben. Du bist so reich, so gesegnet, wenn du Gott wegen Jesus anbetest und kniest. Ja, diese Weihnachten kann Weihnachten sein. Kommt, lasset uns anbeten. Und ich möchte zum Schluss noch Psalm 98 lesen. Das ist ein wunderbares Loblied, ist auch gerade in diesem Kontext. Singt dem Herrn ein neues Lied. Denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt dem Herrn mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall. Jauchzt für den König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen.